Da ist ein Mann, der eine Frau findet, die nichts hat. Sie ist arm und bedürftig, doch er gewinnt sie lieb. Er kümmert sich um sie, er wirbt um sie. Er liebt sie von ganzem Herzen. Er gibt ihr Sicherheit. Sie heiraten. Er beschenkt sie, umsorgt sie. Er ist für sie da, voller Wärme und Liebe. Es verspricht, richtig gut zu werden. Er ist absolut treu. Er ist voller Kraft, Liebe, Leidenschaft. Und seine Liebeserweise, ja, die reihen sich auf, Tag für Tag und Jahr für Jahr. Er öffnet seine Arme, damit sie in die starken, sicheren Arme des Ehemanns hineinlaufen kann, der sie liebt, der sie versorgt, der sie buchstäblich gerettet hat. Und sie läuft. Und sie läuft. Und er breitet seine Arme aus. Und sie läuft. Und sie läuft. Und sie läuft an ihm vorbei. Und sie läuft in die Arme ihrer vielen Liebhaber, in die sie lieber läuft als in die Arme ihres Mannes. Das ist eine wahre Geschichte. Das ist die wahre Geschichte von Gott und Israel. Das ist die wahre Geschichte von Gott und uns Menschen. Hosea erzählt uns diese Geschichte in seinem Buch im Alten Testament. Hosea war Prophet im Nordreich Israel und er malt dem Volk Israel bildhaft vor Augen, wie Gott ist und was er tat, aber auch was sie tun. Sie zeigt uns Gott als den Verlassenen, als den betrogenen Ehemann. Gott kann machen, was er will. Sie laufen weg. 700 Jahre lang, vom Einzug in das verheißene Land bis in die Zeit Hoseas. Und Hosea gibt uns einen Einblick in das Gemütsleben Gottes. Er sendet Hosea, um aus seinem Herzen zu erzählen und von dem gebrochenen Versprechen, von Untreue und Ehebruch von Seiten Israels ist da die Rede. Und so muss Hosea noch etwas verkünden. Gericht steht vor der Tür. Über Jahrhunderte hatte Israel sich von Gott abgewandt. Und damit besiegeln sie ihren eigenen Untergang. Das war von Gott seit Mose, also seit 700 Jahren, völlig klar kommuniziert. Und jetzt ist es wirklich 5:12. Hosea lebt in einer politisch sehr bewegten Zeit. Tiglat-Pileser kommt an die Macht in Assyrien und wird zur Bedrohung aus dem Norden. Die Assyrer sind äußerst brutal und äußerst erfolgreich. Was ist also nun die Abschlussbotschaft Hoseas in seinem leidenschaftlichen Buch in bewegter Zeit? Wir schauen uns das letzte Kapitel heute Morgen gemeinsam an. Hosea Kapitel 14. Und an dieser Stelle bitte ich die Karin und die Jasmin mit nach vorne, die mich dabei unterstützen, den Predigttext vorzulesen. Der Predigttext ist ein Dialog, ist ein Gespräch. Wir haben zunächst einen Erzähler, die Karin, eine Erzählerin, die Israel anspricht und ermutigt, einen Schritt zu gehen. Nämlich den entscheidenden Schritt zurück zu Gott. Und dann haben wir Israel auf der einen Seite und Gott auf der anderen Seite. Und es entspinnt sich ein wunderschönes Gespräch. Und dieses Gespräch zeigt, was passieren könnte, wenn Israel diesen entscheidenden Schritt zu Gott tut. Hören wir mal rein.
Israel, kehr um zu Jahwe, deinem Gott, denn durch deine Schuld bist du gestürzt. Nehmt Worte mit euch und kehrt um zu Jahwe. Sagt zu ihm:
Vergib die ganze Schuld und nimm es gut auf, dass wir die Frucht unserer Lippen dir bringen. Assyrien soll uns nicht retten. Auf Pferden wollen wir nicht reiten und zum Machtwerk unserer Hände nie mehr sagen: Unser Gott. Denn nur bei dir findet der Verwaiste Erbarmen.
Ich will ihre Untreue heilen. Sie aus freien Stücken lieben. Mein Zorn hat sich von ihnen abgewandt. Ich werde für Israel sein wie der Tau. Es soll blühen wie die Lilie, Wurzeln schlagen wie der Libanonwald. Seine Triebe sollen sich ausbreiten, dass seine Pracht wie der Ölbaum sei, sein Duft wie der vom Libanonwald.
Die in seinem Schatten wohnen, kehren zurück. Sie bauen wieder Getreide an und blühen auf wie der Weinstock, dessen Ruf wie der Wein vom Libanon ist. Ephraim wird sagen:
Was soll ich noch mit den Götzen?
Ich habe ihn erhört und freundlich auf ihn geblickt. Ich bin wie ein immergrüner Baum. An mir findest du reiche Frucht.
Wer weise ist, begreife dies alles. Wer klug ist, erkenne es. Denn gerade sind die Wege Jahwes und die Gerechten gehen darauf. Doch die Treulosen kommen dort zu Fall.
Ich danke euch. Ich finde, das ist ein toller und ein tiefer Text. Wir greifen heute Morgen nur ein paar Schlaglichter heraus. Das erste, kehr um, oder? Worte wie Früchte. Israel, kehr um zu Jahwe, deinem Gott. So beginnt der Text. Umkehren. Ein Schlüsselwort im Alten und Neuen Testament. Ein Schlüsselwort im Leben. Umkehren, das bedeutet, ich war in einer bestimmten Richtung unterwegs. Doch jetzt drehe ich die Richtung, um wieder dort anzukommen, von wo ich weggegangen bin. Es ist die Rückkehr zum Ausgangspunkt. Neulich bin ich mit der Bahn gefahren. Jasmin und die Kinder haben mich in Mücke, in Hessen, wo wir jetzt wohnen, zum Bahnhof gebracht. Wir mussten noch eine Weile warten, bis der Zug kam, mit dem ich dann losfahren konnte. Vorher stand noch ein anderer Zug dort. Und Mücke, das ist ein kleiner Bahnhof, da gibt es nur ein Gleis. Das heißt, du fährst entweder nach links oder nach rechts. Also entweder geht's nach Gießen oder nach Fulda. Du musst also wissen, wo du hin willst. Und wenn wir dort warteten, sprang bei einem Zug, der stand schon eine Weile dort, bevor er weiterfuhr, und plötzlich sprang aus diesem Zug eine Frau heraus. Unmittelbar, bevor der Zug losrollte. Und sie fragte aufgeregt, fährt der Zug hier nach Gießen? Und ich stand da und ich sagte, naja, steht dran, ja, fährt nach Gießen. Und sie sagte, puh, gut, dass ich raus bin. Ich muss nach Fulda. Und das ist Umkehr. Ich steige aus dem Zug aus, in dem ich war, von dem ich weiß, dass er wegfährt von meinem eigentlichen Zuhause. Bei ihr war das offensichtlich Fulda. Ich steige aus und ich steige in einen neuen Zug ein, der nach Hause fährt. Das ist Umkehr. Ich steige aus einem Leben, das unterwegs ist, weg von Gott, dem Schöpfer. Ich steige dort aus und steige ein in einen anderen Zug, der hinfährt zu Gott. Der fährt nach Hause. Umkehren und zurückkehren zu Gott, wieder ganz neu in eine lebendige Bundesbeziehung mit Gott eintreten. Darum geht's. Zurück in die ursprüngliche Beziehung zu Gott. An über 160 Stellen im Alten Testament geht es um diese Art von Umkehr, kommt dieses Wort vor. Und wir merken, das ist wichtig. Da sind wir heute Morgen an etwas ganz Entscheidendem dran für unser Leben. Zurückkehren, das bedeutet zu unserer ursprünglichen Bestimmung zurückkehren. Zu dem, wozu wir geschaffen wurden und wo wir am besten reinpassen. Wo wir am besten funktionieren. Ich habe ein Bild aus Dung Treng mitgebracht. Das habe ich dort auf der Marktstraße gemacht. Dung Treng, da gibt es einen großen Fluss, also gibt es auch viele Fische, die hier aus dem Wasser gezogen wurden. Und ein Fisch, na klar, der gehört eigentlich ins Wasser. Im Wasser ist er in seinem Element. Ein Fisch am Land, der vertrocknet, der stirbt und der landet in der Bratpfanne. Getrennt vom Wasser ist der Fisch nicht frei, sondern am Ende. Aber im Wasser, also hier ist er nochmal, der ist am Ende, aber im Wasser, da ist der Fisch in seinem Element, da lebt er auf. Und genauso wir Menschen, getrennt von Gott sind wir am Ende. Doch in der Beziehung zu Gott, in der Nähe zu ihm, da kommt Farbe ins Leben, da kommt Leben ins Leben. Wir sind geschaffen von Gott für eine Beziehung mit Gott. Im Unterschied zu den Tieren, Pflanzen, Sternen und Steinen, die auch alle von Gott geschaffen sind, sind wir nach dem Bilde Gottes geschaffen. Das heißt, nach Gottes Ebenbild. Und es bedeutet, dass wir als Menschen geschaffen sind, um mit Gott in Beziehung treten zu können. Zu dem Gott, ja, wo wir den Segen der Gemeinschaft genießen dürfen. Dafür hat Gott uns geschaffen. Und so ruft Hosea uns heute Morgen auf, komm zurück zu dem Gott des Universums, der dich geschaffen hat und der dich von Herzen liebt. Wie wichtig, diesen Rahmen zu haben, das große Bild zu sehen, auch in Kambodscha. Wenn wir dort von Jesus erzählen, dann fangen wir nicht bei Jesus an, sondern bei der Schöpfung. Dann fangen wir an bei Gott, dem Schöpfer, weil es so wichtig ist, dass wir unser Leben vor diesem Schöpfergott begreifen, dem Gott, der alles geschaffen hat und der uns von Herzen liebt. Das gibt uns den richtigen Rahmen und den richtigen Blick auf die Dinge und den richtigen Blick, um wirklich zu verstehen, was Jesus für uns gemacht hat. Und so ist die Einladung: Israel, kehr um zu Jahwe, deinem Gott. Die Elberfelder Bibel übersetzt ganz wörtlich und sie übersetzt: kehr um bis zu dem Herrn, deinem Gott. Das heißt, dreh nicht nur den Kopf, guck nicht nur mal kurz rüber, sondern geh den ganzen Schritt, geh den ganzen Weg, dass du wieder ganz bei Gott ankommst, in seiner Nähe. Wo brauchen wir? Wo brauchst du? Wo brauche ich diesen neuen Schritt zurück zu Gott? Vielleicht zum ersten Mal und vielleicht wieder neu. Ich glaube, dass es ganz viele verschiedene Bereiche gibt, wo so ein Schritt wieder neu nötig sein kann oder hilfreich sein kann, heilsam sein kann. Und er ist definitiv dort nötig und heilsam, wo Schuld im Spiel ist. Der Bibeltext ging weiter: denn durch deine Schuld bist du gestürzt. Wir können entweder über Sünde stolpern oder unter ihrer Last zusammenbrechen. Das Resultat ist dasselbe. Wir stürzen zu Boden, stolpern. Da meint ein Mann mit einer Beziehung zu einer anderen Frau außerhalb der Ehe das große Glück zu finden. Doch er wird darüber stolpern und nicht nur auf die Nase fallen, sondern ganz tief. Das zerreißt dir das Leben, das ist die Bibel völlig klar. Zusammenbrechen. Zusammenbrechen unter der Last der Schuld. Na klar, wie willst du denn mit einem Berg an Schuld auf deiner Schulter einmal vor Gott stehen und ohne Jesus dort bestehen können? Unmöglich. Deshalb kehr um, geh den bisher eingeschlagenen Weg nicht weiter. Steig aus wie die Frau aus dem Zug. Erschrocken, aber rechtzeitig wechselte sie die Richtung. Wenn dich das heute Morgen anspricht, wenn du merkst, da ist irgendwas was für dich dran, dann tu es ihr gleich. Kehr um nach Hause. Wie geht das? Mit Worten. Und zwar mit Worten, die von Herzen kommen. Hosea ermutigt Israel, ermutigt auch uns zu sagen, zu Gott zu kommen und zu sagen: es tut uns leid, von ganzem Herzen leid. Wir sind an dir, Gott, vorbeigelaufen, an deinen offenen Armen. Die gute Absicht, die du mit uns hattest, die haben wir in den Wind geschlagen und uns damit selbst ins Verderben gestürzt. Es tut uns von Herzen leid, wir wollen zurück zu dir. Das sind Worte, die gut tun. Worte wie Früchte, die schmecken, wie ein Festmahl. Habt ihr das schon mal erlebt, wie gut eine Entschuldigung tut, wie wohltuend? Also die letzten Wochen, die waren für uns als Familie herausfordernd. So viel Wechsel im Auf Wiedersehen sagen in Kambodscha, dort einpacken und so weiter, vorbereiten hier, in vieles Neue reinkommen, vieles noch unklar, Chaos, offene Enden. Und da ist die Haut dünn an manchen Stellen. Und da geschehen manchmal Dinge oder wir sagen auch manchmal dann Worte, die nicht so hilfreich sind. Wo es dann zwischen Jasmin und mir vielleicht auch manchmal Reibung gab. Und wie wohltuend, wenn dann zum Beispiel Jasmin sagte: du Matthias, das tut mir leid, da war ich ungerecht in dieser Situation, das war nicht fair, wie ich gehandelt habe. Eigentlich hat mich was ganz anderes gestresst und ich habe es bei dir rausgelassen. Und wo ich sagen kann: du Jasmin, und wie ich reagiert habe, das war auch nicht gut, das war auch nicht fair, das war auch nicht gerecht, es tut mir auch leid. Wie wohltuend ist es, so aufeinander zuzukommen und sich zu entschuldigen, um Entschuldigung zu bitten, Entschuldigung auszusprechen auch. Wie viel freier kannst du danach auftreten? Wie viel leichter kannst du einander dann mit Freude begegnen? Können wir uns dann mit Freude begegnen? Da macht es viel mehr Spaß, einander wieder Gutes zu tun, miteinander unterwegs zu sein. Da heilt Beziehung. Und das ist nicht nur zwischen Ehepartnern so oder zwischen Freunden, das ist auch zwischen Gott und uns so. Wie wohltuend ist es, wie befreiend auch für uns selbst ist es, zu Gott zu sagen, Gott, es tut mir leid. Was ich hier gemacht habe, wie ich hier unterwegs war, das war nicht in Ordnung. Ich erkenne das. Und ich möchte eine neue Richtung einschlagen. Und dabei bleibt es nicht. Es bleibt hier nicht bei der Bitte um Vergebung, sondern hier in dem, was kommt, wird deutlich, dass wirklich eine neue Richtung eingeschlagen wird. Eine Neuausrichtung des Herzens. Dreimal sagt Israel nein und einmal sagt Israel du. Schauen wir uns das an. Das finde ich ganz spannend, wenn es hier heißt, und Israel bekennt, Assyrien soll uns nicht retten. Auf Pferden wollen wir nicht reiten. Und zum Machwerk unserer Hände nicht mehr sagen, unser Gott. Denn nur bei dir findet der Verwaiste Erbarmen. Das heißt, Israel kriegt das völlig klar. Und sie bekennen, nicht Assyrien rettet uns. Wir vertrauen nicht auf politische Bündnisse. Nicht auf irgendwelche klugen Beziehungsnetzwerke. Wir vertrauen nicht auf unsere eigene Stärke, unsere eigene militärische Stärke, auf unsere eigenen Fähigkeiten, Technologien, Besitztümer. Und wir setzen unser Vertrauen auch nicht in selbstgemachte Götzen. Wir erkennen, dass all diese drei Punkte uns nicht die Hilfe geben können, die wir wirklich im Kern brauchen. Und zu den Götzen, mit ihnen sind wir wie Vaterlose, wie Waisenkinder. Denn die Götter sind keine wirklichen Väter. In Kambodscha können wir das erleben. Dort suchen viele Menschen Hilfe von Geistern, stellen sich in Geisterhäuschen auf und laden Geister ein aus der Region und hoffen sich davon Schutz. Aber das ist kein Vater-Sohn-Verhältnis, kein Verhältnis der Wärme. Das ist harter Marktplatzhandel. Da sagt der Mensch zu den Geistern, mit denen er versucht, Kontakt aufzunehmen, gib mir Erfolg, gib mir Gesundheit, gib mir Heilung, dann werde ich dir dieses und jenes Opfer bringen. Je mehr du mir gibst, desto mehr werde ich dir an Opfern zurückgeben. Vielleicht ein Hühnchen, vielleicht ein gebratenes Schwein. Und werde regelmäßig die Räucherstäbchen anzünden und so weiter. Das ist ein Feilschen mit den Göttern. Aber keine Wärme. Wie anders Gott, der uns einlädt, zu ihm zu kommen mit offenen Armen. Und hier ist ein Vater-Kind-Verhältnis. Hier ist die Wärme eines Zuhauses. Hier ist Erbarmen. Und Israel bekennt, das finden wir nur bei dir. Aus diesen Worten spricht das Herz. Und um das geht es zentral. Und sie haben hier das Steuerruder ihres Herzens herumgerissen. Das Herz ist wirklich wie das Steuerruder eines Bootes. Wo wir das ändern, schlagen wir eine neue Richtung ein. Und genau das haben Dao und Nien gemacht vor 3 Jahren. Da haben sie bei Raphael, unserem Kollegen, in Stungtreng an der Tür geklopft und gesagt, wir wollen auch mit diesem Jesus unterwegs sein. Wir wollen aufhören mit dem, was wir vorher getan haben. Und so Keng hat sie darin angeleitet, alte Ketten durchzubrechen, Altes hinter sich zu lassen. Sie haben also ihren Götzenopferaltar und die roten Bänder, die sie sonst um den Arm hatten, wo sie sich von Schutz erhofft hatten, das haben sie also ausgezogen, durchschnitten, hier hingelegt und verbrannt. Und haben damit deutlich gemacht, ich mache Schluss mit dem anderen, ich mache eine Kehrtwende und ich möchte ab jetzt mit diesem Jesus unterwegs sein. Götzendienst. Das gibt es da im fernen Kambodscha, aber hier in Deutschland nicht, oder? In Kambodscha, da kannst du dir die Geisterhäuschen in verschiedenen Größen kaufen. Und klar, hier in Deutschland, da gibt es sowas nicht. Da findest du wenig Statuen oder Häuschen an der Straße, wo Götter oder Geister mit Blumenopfern oder Räucherstäbchen verehrt werden, um sie gnädig zu stimmen. Doch sind wir in unserer westlichen, aufgeklärten Welt wirklich so frei vom Götzendienst? Was bedeutet Götzendienst eigentlich im Kern? Tim Keller hat in seinem klugen Buch mit Fragen und prägnanten Antworten zum Glauben eine Antwort darauf. Er bringt es auf den Punkt, die Frage, was ist Götzendienst, beantwortet er folgendermaßen. Er sagt, Götzendienst bedeutet, sein Vertrauen in geschaffene Dinge anstatt in den Schöpfer zu setzen. Und von diesen Dingen Hoffnung, Glück, Bedeutsamkeit und Sicherheit zu erwarten. Jetzt mal Hand aufs Herz. Was ist für dich der erste Ort, an dem du Hoffnung suchst und von dem du dir versprichst, Glück zu finden? Neuer Lebenspartner? Urlaub? Das neue Auto? Das neue Hobby? Die Altersteilzeit oder die Rente? Wie leicht können gute Dinge zu dem werden, wo wir zentral unser Lebensglück suchen? Und was ist für dich der erste Ort, an dem du Bedeutsamkeit und Sicherheit suchst? Bedeutsamkeit, also Selbstwert, wo ziehst du den her? Aus dem Applaus der anderen, davon, dass die anderen rufen, super, Daumen hoch. Und wo suchst du deine Sicherheit? Vielleicht in geschickten Aktienanlagen, Altersvorsorgeverträgen und Rundumversicherung. Schön, wenn andere Anerkennung geben, das tut richtig gut. Und es ist sicher vernünftig vorzusorgen. Aber woher ziehe ich in der Tiefe meine Bedeutsamkeit, meinen Selbstwert und meine Sicherheit? Aus der Hand Gottes oder aus der Hand von Menschen und Papieren? Das sind tiefe Fragen, auch für mich. Und wir dürfen uns an dem Guten im Leben natürlich erfreuen, keine Frage, damit beschenkt uns Gott. Aber weder der Ehepartner, noch der Urlaub, noch sonst etwas kann in der Tiefe unser absoluter Glücklichmacher werden. Wir würden es damit überfrachten. Die Erwartung ist zu hoch und damit fehlgeleitet. Das finden wir allein bei Gott. Gott nahe zu sein ist mein Glück, sagt der Psalmbeter. Und von der Nähe zu Gott her, da finde ich dann auch Glück und Freude in so vielen anderen Dingen, die Gott mir schenkt. Ich glaube, Hosea ruft uns mit diesem Text auf, ganz neu in unserem Herzen zu überlegen und vor Gott die Entscheidung zu treffen und es ihm zu sagen, mein Lebensglück und mein Wert als Person, den suche ich in dir, Herr. Ich kehre um, ich trete in einen neuen Zug ein. Ab jetzt möchte ich das bei dir suchen. Ganz neu, wieder neu. Wie antwortet Gott auf diese Rückkehr des Volkes Israels? Mit Bildern des Segens. Gott spricht von Heilung. Gott sagt, ich will dir die Heilung geben, die du brauchst und die du sonst nirgendwo findest. Heilung für deine Seele, Heilung für dein Herz. Ich will deine Untreue heilen, deine Abtrünnigkeit. Ja, da tun sich manchmal Abgründe auf in mir, in meinem Herzen. Aber Gott sagt, halt mir dein Herz mal hin. Ich will heilen, erneuern, geistlich erneuern. Ich kann, sagt Gott. Ich will dich befähigen, mich neu zu lieben, mir treu zu sein. Und das geschieht durch den Geist Gottes, den Heiligen Geist. Gott sagt, ich will dich lieben. Aus freien Stücken, nicht als Belohnung, weil du so treu dich im Gottesdienstplan eingetragen hast oder sonst etwas, sondern freiwillig. Lieben, weil ich dich will, weil du mir wertvoll bist. Ich will dich mit großzügiger Liebe beschenken. Und der Zorn Gottes, der dreht sich weg. Der war mehr als gerechtfertigt. Seht mal, was passiert ist, wie viel Porzellan Israel zerschlagen hat, wie sehr die Beziehung zu Gott zerrissen war. Doch in dem Moment, wo sich Israel Gott zuwendet, da wendet sich Gottes Zorn ab. Und aus dem Neuen Testament wissen wir, wo sich der Zorn Gottes hinwandte, nämlich dort ans Kreuz. Gott nimmt den gerechten Zorn auf sich selbst. Es geht auf seine Kappe. Jesus stirbt für uns an unserer Stelle, um unsere Schuld zu sühnen. Da, wo sich ein Mensch zu Gott hindreht, da dreht sich der Zorn Gottes ab. Was für ein Wunder, was für ein Erbarmen und was für eine Liebe. Und in vielen Bildern wird in den Versen, die wir dann gelesen haben, dieses neue Verhältnis zwischen Israel und Gott entfaltet. Wo aus diesem Zerbruch der Beziehung, aus all den zerbrochenen Erfahrungen, wirklich wieder was ganz Neues beginnt. Wo Gott sagt, ich fange nochmal neu mit dir an. Ich will für dich sein wie der Tau, der im Sommer das trockene Land mit Wasser erfrischt. Und das Ergebnis, Israel wird blühen wie die Lilien. Wunderschön. Und die Wurzeln Israels werden stark sein, fest gegründet, Stabilität. Israel bleibt. Und es duftet. Das ist von dem angenehmen Geruch des Libanonwaldes die Rede. Ich weiß nicht, wie das riecht. Ich war da noch nie. Aber ich weiß, wie der Vogelsberg riecht. Da, wo wir jetzt wieder wohnen, in Hessen. Wie wohltuend war das, nach 3,5 Jahren in Asien wieder dort durch die Felder zu gehen und den Duft von dem frischen Gras und den Kräutern einzuatmen. Die frische Luft der Natur, das hat so richtig gut getan. Angenehm. Und wenn hier in diesem Text von schönem Duft die Rede ist, dann erinnert das an die Liebesgedichte der Bibel, an das Hohelied. Und es zeigt sich, da ist eine ganz neue Liebesbeziehung entstanden zwischen Gott und Israel. Ganz neu, innig, wie zwischen Bräutigam und Braut. Und es gab noch mehr Bilder in diesem Text, die können wir heute Morgen nicht mehr alle anschauen. Aber eins ist ganz deutlich, wenn Israel diese Kehrtwende macht, und wieder neu sich auf Gott ausrichtet und sagt, Gott, du sollst es sein. Du sollst im Zentrum stehen in meinem Herzen. Da antwortet Gott mit Bildern des Segens, mit Verheißungen des Segens. Wonach sehnst du dich? Was ist dein Herzenswunsch heute? Vielleicht sehnst du dich auch nach Heilung für dein Herz, aus welchem Grund auch immer. Und vielleicht sehnst auch du dich nach dieser neuen Liebesbeziehung zu Gott, nach Nähe, nach Innigkeit. Ich ermutige dich, diesen Wunsch heute vor Gott zu bringen. Diesen Wunsch Gott zu nennen. Ich bin sicher, er hat ein offenes Ohr für dich. Und der Bibeltext, der endete mit einer Frage. Da fragte Hosea, wer ist weise? Das heißt, wer versteht es, diese Anstöße von heute Morgen mit ins Leben, mit in seinen Alltag zu nehmen? Hosea ermutigt uns, diese Kehrtwende zu machen. Und er sagt, wo du diesen Weg zurück zu Gott einschlägst, da schlägst du den Weg zurück ins Leben ein. Wo ich in meinem Herzen diese Richtungsentscheidung treffe und aus diesem einen Zug aussteige, um in den neuen Zug einzusteigen, der wieder nach Hause, wieder zu Gott fährt. Da kann Heilung und da kann Liebe in dein Herz und in dein Leben hineinkommen. Und dadurch kann Neues entstehen. Und das heißt, da kannst du auch zum Segen werden für andere. Zurück ins Leben. Das nächste Lied, das wir, ich glaube, als Vortragsstück hören. Okay. Dann nehmen wir es einfach so. Ich ermutige dich, das mitzunehmen und vor Gott zu überlegen und zu Gott zu antworten und zu sagen, wenn du das möchtest, dann sage heute zu Gott, ich kehre zu dir um, Herr. Ich sag dir neu, du bist mein Gott. Bei dir suche ich Hoffnung, Glück, Bedeutsamkeit, mein Wert und meine Sicherheit. Ich sehne mich nach einer neuen Liebesbeziehung zu dir. Hier bin ich, Herr. Amen.